Bevor die Folge heute losgeht, hier eine kurze Information. Es geht um das Thema Frauengesundheit und da haben wir so viel zu erzählen zum Thema Zyklusverstehen, dass wir uns im Nachhinein dazu entschieden haben, diese Folge in zwei Teile zu teilen. Also diese Woche hört ihr Teil 1 und nächste Woche Teil 2.
Das Wissen über den weiblichen Zyklus hilft, Symptome besser einzuordnen und den Alltag besser zu gestalten.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
Was passiert im Körper während des Zyklus? Welche Phasen gibt es und wie wirken die sich auf unsere Stimmung, auf unsere Energie, unser Körpergefühl aus? Und wie können wir den Zyklus tracken und mit ihm leben, statt gegen ihn?
Darum geht es heute und wir beleuchten das mit der Lupe und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin.
Und Kirsten Frintrop, Redakteurin und Co-Host. Und persönlich Betroffene, das muss man ja auch mal dazu sagen. Ich bin 45, ich bin noch voll dabei. Diese Folge ist der Auftakt zur Reihe Frauengesundheit in all ihren Facetten, über die wir ab jetzt sprechen wollen. Von Sport über Ernährung, dem Schwangerwerden, bestimmten Krankheitsbildern wie Endometriose oder Adenomiose und natürlich die Wechseljahre mit all ihren Gesichtern. Und starten werden wir heute eben mit dem Zyklus. Übrigens, rund die Hälfte der Weltbevölkerung ist davon betroffen. Trotzdem ist es immer noch ein Tabuthema, so kommt es einem vor, aber dafür ist es tatsächlich ein sehr kostenintensives Thema, denn, das habe ich mal nachgeguckt, Menstruierende geben im Laufe ihres Lebens im Schnitt fast 7.000 Euro für Menstruationsprodukte und dann Klammer auf auch Verhütungsmittel Klammer zu aus. Dabei fallen knapp 2.000 Euro auf Tampons und gut 670 Euro werden für Schmerzmittel ausgegeben. Das ist doch der Wahnsinn, oder?
Das ist der Wahnsinn, ja.
Die Mädchen kriegen heutzutage übrigens immer früher ihre Periode. Das Durchschnittsalter ist auf 10 Jahre runtergegangen. Ich finde, wir müssen ganz dringend drüber reden und starten ganz basic, Anne. Was bedeutet der Menstruationszyklus?
Also vorneweg möchte ich sagen, mir war es ja ein Herzensanliegen, dass wir jetzt auch mal so eine Reihe machen, wo wir auch die Frauen so ein bisschen mehr mit der Lupe betrachten. Ich lade aber auch alle Männer natürlich ein, weil das hilft unglaublich, auch Frauen besser zu verstehen, wechselseitig. Und deswegen sind die Männer von Herzen alle eingeladen, hier gut zuzuhören. Dann wisst ihr einfach, was bei uns Frauen mal so los ist.
Ja, dann machen wir Zyklus-Frauen verstehen.
Frauen verstehen, dann sind wir die Frauen verstehen. Ja. Die Grunddefinition, bevor wir auch noch in die Details gehen, der Menstruationszyklus ist die Zeit vom ersten Tag der Blutung bis zum Tag der nächsten Blutung. Das ist im Durchschnitt etwa 28 Tage, aber alles so zwischen 24 und 35 Tagen kann also normal sein. Wichtiger als die Länge ist, dass der Zyklus regelmäßig kommt. Und pro Zyklus gehen insgesamt im Schnitt bis zu 80 Milliliter Blut, Flüssigkeit verloren, in manchen Fällen auch mehr. Das heißt, die Frauen haben einen natürlichen Aderlass. Das sollte natürlich berücksichtigt sein, auch in regelmäßigen Kontrollen des Eisenstatus. Und das versteht man unter dem klassischen Zyklus.
Dann lass uns die Zyklusphasen mal Schritt für Schritt durchgehen. Es sind 4 Phasen. Und um es so ein bisschen anschaulicher zu machen, werden diese 4 Phasen gerne mit den 4 Jahreszeiten verglichen. Wichtiger Hinweis noch an dieser Stelle, die nachfolgenden Zyklusphasen hat nur, wer kein hormonelles Verhütungsmittel benutzt. Also die Antibabypille, Hormonring, Hormonspirale oder ähnliches unterdrücken den normalen Zyklus. Dann starten wir mit dem Winter. Das ist die Menstruationsphase, da wo es, finde ich, richtig abgeht.
Genau. Was passiert denn hier körperlich? Das heißt, die vom Körper aufgebaute Gebärmutterschleimhaut wird rausgeworfen, abgestoßen und die Blutung dauert meist zwischen 3 und 7 Tagen. Häufig werden da Symptome berichtet, es kommt zu Krämpfen durch Kontraktionen der Gebärmuttermuskulatur, weil die Schleimhaut ja raustreiben muss. Das kostet aber auch Energie. Das heißt, manche Frauen berichten, dass sie sich schwach fühlen und frösteln, weil auch die Körpertemperatur sinkt in dieser Phase ab. Das heißt, es ist auch ein natürliches Bedürfnis, einer Frau, sich mal ein bisschen zurückzuziehen, um die Reserven wieder aufzufüllen. Also Müdigkeit, bisschen niedriges Energielevel, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, auch eine emotionale Sensibilität. Das ist alles, was da in die Schublade eigentlich reingehört. Ist übrigens auch ein spannendes Thema. Wie geht man mit diesen Tagen um, wenn man in einer sehr, sehr leistungsfordernden Situation steckt? Auch ein Thema, was ich mit auch gerade Leistungssportlerinnen oft beleuchte. Ne? Was willst du machen, wenn du im ATP-Tennisfinale stehst und weißt, oh, das Datum ist aber
nicht so günstig.
Gerade nicht so passend, ja, und man dann nicht irgendwie Hormone schluckt. Ja, nur mal so am Rande. Alles ist wichtig.
Ja. Aber wie berätst du die denn? Was wäre dann eine Möglichkeit? Also, weil das ist ja jetzt nur wirklich ein krasses Beispiel.
Ja, individuell. Ich kann jetzt hier nicht eine pauschale Sache sagen, aber ich weiß zum Beispiel, dass das auch jetzt bei Olympischen Spielen auch ein Riesenthema ist. Also, wo du weißt, auf den Tag habe ich jetzt jahrelang trainiert. Man muss dann wirklich auch schauen, zum Beispiel, wie ist die individuelle Situation. Aber viele, was ich auch sehr gut verstehe, wollen auch nicht jetzt irgendwie hormonell etwas einnehmen, weil es auch ein Mikronährstoffräuber ist. Hm? Und aber man kann da auch zum Beispiel über Akupunktur, über Magnesium und etc. sehr viel dieser Beschwerden, kommen wir auch noch zu, deutlich lindern. Mhm. Ne?
Okay.
Ja, aber deswegen finde ich es aber auch gut, wenn wir dieses Thema mal so ein bisschen aus der Tabuzone holen. Ja.
Ja. Immerhin sind wir jetzt schon so weit, dass bei Werbung für Menstruationsprodukte das Blut nicht mehr blau ist, sondern mittlerweile doch rot eingefärbt wird.
Echt?
Ja.
Das ist mir noch nicht aufgefallen. Dabei war ich als Kind, also wir haben gar nicht viel Fernsehen gucken, jetzt mal dürfen, es gab jetzt hier nicht knallhartes Fernsehverbot, aber ich weiß, dass ich bei der Werbung immer komplett auf Empfang geschaltet habe. Ich könnte eigentlich stundenlang jetzt irgendwelche Werbespots aus den 80ern, 90ern erzählen, aber ich überlege gerade so richtig. Doch, ich glaube, mir dünkt da was.
Es ist mittlerweile die rote Farbe und nicht mehr blau.
Wahnsinn, tut sich was.
Ja, wir unterbrechen kurz für eine Werbepause. Wisst ihr, was der Plural von Mus ist? Also, was sagt man zu mehreren Gläsern Nussmus? Ich sag's euch, Nussmuse. Habe ich bislang nicht benutzt, aber wir lernen ja immer gerne dazu hier bei Doc Fleck. Also Nussmuse, das ist der Plural, herrliches Wort. Um Nussmuse geht es jetzt. Vom Erdnussmus von Koro habe ich ja schon geschwärmt, aber die haben ja noch ein paar mehr. Mandelmus, Cashewmus, Haselnussmus und Pistazienmus. Und jetzt Achtung, es gibt auch süße Nussmuse. Also Dattel, Haselnusscreme, Kokosmandelcreme oder Cashew-Bananabread. Oh mein Gott, ich liebe Bananabread. Und obwohl ich eher eine Süßesserin bin, die salzigen Koro-Nussmuse klingen auch richtig gut. Cashewmus Chassis Style zum Beispiel mit Trüffel. Das ist doch mal ein schönes Geschenk, oder? Cashewmus Tomate Kräuter. Klingt auch gut. Die Klassiker gibt's natürlich auch. Gesalzene Erdnuss und Pistazienmuse. Ich will hier nochmal die Vorteile von Koro nennen. Wenn ihr dort bestellt, ihr bekommt qualitativ hochwertige, innovative und vegetarisch-vegane Produkte. Viele davon in Bioqualität und in Großpackungen, mit denen wir Einkaufswege und Verpackungsmüll einsparen. Ich überlege übrigens die ganze Zeit, wie ich die Nussmuse bei mir unterbringen kann. Also, was kann ich damit machen? Also zuallererst meinen Essensalltag damit aufpeppen. Erdnussmus kommt ins Joghurt wegen der Proteine vorm Sport. Aber ich würde die Muse alle auch aufs Brot essen. Die salzigen dann wahrscheinlich eher abends, die süßen morgens. Und damit backen. Kochen auch. In der asiatischen Küche passt Nussmus auf jeden Fall. Da kann das der letzte Schliff im Essen sein. Und alle fragen so, was ist das? Was ist da dran? Und dann sagt ihr, haha, das ist die Dattel-Haselnusscreme von Koro. Und ich würde sie ins Salatdressing machen oder ja, einfach so löffeln, ohne kochen. Ich denke, der Begriff Allrounder passt hier ganz gut. Eine Hörerin in unserer DocFleck-Sprechstunde hat letztens übrigens geschrieben, dass sie als Snack gerne Datteln mit Nussmus als Topping isst. Jetzt haben wir einen Grund mehr, die Nussmuse von Koro auszuprobieren. Wie gesagt, das Erdnussmus in meinem Kühlschrank wird nicht mehr lange alleine sein und Zuwachs bekommen. Nussige Lieblingsmomente von Koro, cremig, vielseitig, lecker. Mit dem Code GESUNDESSEN, zusammengeschrieben und in Großbuchstaben, gibt es 5% Rabatt für euch auf www.koro.com. Bei der Recherche ist mir noch eine spannende Studie untergekommen von 2025, die so gängige Mythen rund um den Zyklus entkräftet. Du hast dir diese Studie natürlich auch angeguckt. Was sagst du?
Ja, danke, dass du die mitgebracht hast, die Studie, dass ich mir die quasi unter der Lupe da auseinandernehmen durfte. Das ist nämlich eine sehr wichtige Arbeit, finde ich. Und zwar wurden da über 100 Studien zusammengefasst, also Meta heißt einfach umfassend, mehrere Studien werden gemeinschaftlich bewertet. Da waren auch etwa 4000 Frauen eingeschlossen und man hat alle möglichen kognitiven Tests einbezogen, also geschaut, wie ist die Aufmerksamkeit, das Arbeitsgedächtnis, wie ist das räumliche, verbale Denken, also wirklich alles, was objektiv da messbar ist, hat man da gemacht und das Ergebnis ist glasklar. Es gibt keine systematischen, robusten Unterschiede in der kognitiven Leistung über den Menstruationszyklus hinweg. Also die paar winzigen Effekte, die in einzelnen Studien auftauchen, zum Beispiel minimal besseres räumliches Denken in einer Phase, die verschwanden komplett, sobald man für multiples Testen dann korrigiert hat. Und ich will es mal kurz zusammenfassen. Der Mythos, dass Frauen je nach ihrer Zyklusphase kognitiv irgendwie unzuverlässig wären oder mal, ich sag's mal ein bisschen banal, mal dümmer sind, der ist jetzt wirklich widerlegt. Das Gehirn bleibt zu jedem Zeitpunkt leistungsfähig und die Denkleistung schwankt nicht messbar. Und das ist ein entscheidender Punkt, weil viele Frauen fühlen sich trotzdem eingeschränkt. Und das ist aber auch real. Was sich nämlich verändert, sind vor allen Dingen subjektive Symptome, die Müdigkeit, die mentale Erschöpfung, die Schlafstörung, Stimmungstiefs, Krämpfe, Wassereinlagerungen oder das Gefühl, der Akku ist leer. Und das fühlt sich dann an, ne, wie eine Konzentrationsstörung oder Brain Fog. Das ist dann aber primär ein Energieproblem, ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen, aber kein echtes kognitives Defizit. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, denn die Studie macht eben diesen Unterschied. Objektive Tests zeigen eine stabile Leistung, aber die subjektive Belastung ist einfach sehr hoch und deswegen verdient das auch Anerkennung und jetzt nicht ein Abtun als Einbildung. Ja, also das heißt, was bedeutet das jetzt für uns Frauen? Wir sind nicht weniger fähig, unser Gehirn arbeitet genauso gut, aber unser Körper braucht einfach ein bisschen mehr Zuwendung, ein bisschen mehr Erholung, ein bisschen mehr Schlaf, weniger Druck aufbauen und da helfen ja auch ein paar kleine Strategien, mal ein bisschen mehr Magnesium, Omega-3 und so weiter. Also ich fand die Studie einen wirklichen Game-Changer, deswegen hier fällt ein echter Mythos weg und gleichzeitig wird klar, dass man zyklusbedingte Beschwerden einfach auch liebevoll ernst nehmen sollte, vor allen Dingen, wenn man starke prämenstruelle Beschwerden zum Beispiel hat.
Und da können wir ja auch viel mit Ernährung gegensteuern. Du hast gerade schon Absolut. So ein paar Dinge genannt. Gehen wir doch da nochmal tiefer rein.
Ja, also wichtig ist, das empfehle ich allen Frauen, die menstruieren, noch in der absoluten Zeit sind, aber auch darüber hinaus den Eisenstatus, gibt es ja mehrere Werte, die da kontrolliert werden müssen, mal zu messen. Und sich natürlich am besten auch dann nicht nur während den Tagen eisenreicher zu ernähren. Also man muss jetzt nicht nur Fleisch futtern. Es gibt ja auch Spinat, rote Beete, Linsen, Petersilie ist auch eisenreich. Und aber auch gesunde Fette mit einbauen. Also Nüsse, Kerne, Samen oder auch Omega-3 in Algenölen hilft zum Beispiel, die Hormonbalance zu stärken, Entzündungen zu lindern, weil auch das Phänomen Entzündung ist auch Thema im Rahmen dieses Abstoßens. Und dann krampflösend. Ganz wichtig ist eine hohe hohe Dosis Magnesium, morgens, mittags, abends ein gutes Magnesiumpräparat einnehmen, am besten mit mehreren Salzverbindungen, aber auch krampflösende Tees, vielleicht mal ein Kamille-Tee, ein Ingwer-Tee, eine Wärmeflasche ist jetzt nicht zum Essen da, aber auch eine feuchte Wärme. Und also warum haben denn Frauen während der Tage oder vor der Tage so einen Heißhunger auf Schokolade? Ich meine, das kenne ich ja auch.
Ich auch.
Aber das liegt so auf der Hand, finde ich, wenn man weiß, magnesiumreich ist einfach Kakao.
Jetzt wird ein Schuh draus, ja.
Und deswegen haben wir auch so einen Heißhunger, weil Kakao hat Magnesium und hilft uns einfach, Entspannung da unten in die Muskeln reinzukriegen, dass da unten nicht ganz so Chaos herrscht. Und ist auch ganz interessant jetzt in der Zeit, wo ich am Buch schreiben bin, ich habe im Moment einen solchen Heißdurst, will ich es mal nennen, auf Kakao. Ja, einfach einen schönen Rohkakao mit Wasser. Manchmal mache ich noch Gewürze dran und dann Milch oder Milchersatz. Ich bin im Moment völlig auf Kakao, aber ich weiß auch warum. Weil ich einfach sehr viel Magnesium brauche und ich, obwohl ich auch Magnesium in einer guten Qualität substituiere, weiß ich, wenn ich das nicht machen würde, ne, und auch Calcium nicht substituiere, auch dann neigt man zu Krämpfen. Also es liegt nicht nur am Magnesium, man braucht auch Calcium, um Krämpfe gut abzubinden. Ja, man sieht es am eigenen Körper.
Ja, also das mit der Schokolade finde ich ein Gamechanger. Das war eine gute Information. Das legitimiert das wieder so ein bisschen.
Haha, der Lieblingsriegel.
Ja, wenn der Zucker nicht wäre.
Wenn der Zucker nicht wäre. Aber da kann man ja auch mal mit einer heißen Schokolade oder so gegenarbeiten. Die kann man ja sich dann nach eigenem Befinden ein bisschen würzen und süßen.
Ja. Ja, ja, schön.
Also ich bin bekennender Schokolademensch. Und jetzt, ich weiß einfach, ich habe einen riesig hohen Magnesiumbedarf.
Ich habe auch einen sehr hohen Magnesiumbedarf. Ich mache das jetzt einfach von der Schokolade abhängig. Es ist nie gemessen, aber ich denke, so ist es.
Ja, also man sollte nicht warten, bis das Lid dann, ne, Augenlid zuckt oder so, oder man mit Krämpfen aufwacht.
Dann ist es schon zu spät. Ne?
Ja. Und lieber regelmäßig. Aber auch Nüsse, Kerne, Samen haben auch viel Magnesium, magnesiumreiches Mineralwasser. Und deswegen haben wir Frauen einfach da noch mehr Bedarf als sonst.
Wir unterbrechen kurz für eine Werbepause. Für unseren Podcast recherchieren Anne und ich immer sehr intensiv, vom Darmmikrobiom bis hin zu stillen Entzündungsprozessen. Und dabei ploppt immer wieder dieser eine Punkt auf, unsere Mundgesundheit. Unser orales Mikrobiom, also alle Bakterien in unserem Mund, spielen eine wichtige Rolle für das Gleichgewicht im ganzen Körper. Ihr kennt das aus unserem Podcast, die Mund-Darm-Achse. Und genau hier setzt unser heutiger Werbepartner an, Natch. Bioactive Oral Care aus Berlin. Die machen Zahnpflegeprodukte, also Zahnpasta und Mundspülung, und zwar als Tabs. Das ist doch mal cool. Sehr innovativ und mit bioaktiven Inhaltsstoffen wie Hydroxyllapatit, das ist die biomimetische Alternative zu Fluorid, und hilft den Zahnschmelz zu remineralisieren. Und Postbiotika, die unterstützen unser Mikrobiom im Mund. Natch verzichtet ganz bewusst auf aggressive oder fragliche Inhaltsstoffe und setzt stattdessen auf funktionelle, wissenschaftlich fundierte Alternativen. Es soll also nicht unser orales Milieu wegdesinfiziert werden, sondern es soll unterstützt und ein gesundes Gleichgewicht im Mundraum gefördert werden. Gerade wenn wir uns mit systemischer Gesundheit oder stillen Entzündungsprozessen beschäftigen, wird klar, wie wichtig das ist. Habt ihr schon mal eine Mundspülung in Tab-Form benutzt? Also für mich ist das total neu, aber Zahnpasta-Tabs, die habe ich selbst schon ausprobiert. Ich erkläre gleich, wie das funktioniert, aber erstmal die Vorteile von den Tabs. Keine Konservierungsstoffe, um die Paste flüssig zu halten, und keine weiteren unnötigen Zusatzstoffe. Außerdem spart ihr die Plastikverpackungen, die auslaufen können. Also ich finde das gut, und Natch ist für diese Tabs mehrfach ausgezeichnet worden. Die haben eine super hohe Kundenzufriedenheit und es gilt eben der ganzheitliche Ansatz, dass unsere Gesundheit im Mund losgeht. So, und jetzt, wie genau funktionieren die Tabs? Zum Beispiel die Professor Dr. Schaman Zahnpasta Tabs werden einfach mit den Vorderzähnen zerkaut, der Speichel kreiert dann eine cremige Paste und die Zahnbürste schäumt schön auf. Ganz normal putzen, ausspucken, fertig. Und bitte ohne Wasser. Bei den Bombastic Mouthwash Tabs, also eine der Mundspülungsformeln, läuft es ganz ähnlich. Ein Tab im Mund zerkauen, durch den Speichel wird die Formel aktiviert und dann ein paar Minuten im Mund hin und her bewegt, fertig. Zahlreiche Netsch-Kunden berichten von sehr viel weniger Zahnstein, geringerer Empfindlichkeit der Zähne und auch von deutlichen Verbesserungen bei Entzündungen. Wenn ihr eure Mundpflege auf das nächste Level heben und ausprobieren wollt, wie gut sich Mundhygiene mit diesen neuen Tabs anfühlen kann, dann findet ihr die bioaktive Zahnpflege von Netsch unter www.netschlabs.com. Und mit dem Code BESSERPUTZEN, zusammen und großgeschrieben, gibt's 10% aufs gesamte Sortiment. Unterstütze dein orales Mikrobiom, denn Gesundheit beginnt im Mund. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Jahreszeit. Nach dem Winter kommt der Frühling, die sogenannte Follikelphase. Nach dem Motto, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Was passiert denn da in unserem Körper?
Also am Ende der Blutung will der Körper natürlich was aufbauen. Das heißt, ein Follikel, ein kleines Bläschen mit einer Eizelle reift in dem Eierstock heran. Hormonell steigt das Östrogen in dieser Phase und baut die Gebärmutterschleimhaut wieder auf. Deswegen Östrogen ist einfach auch wichtig für Aufbau, ne? Also pralle Haut ist auch ein Zeichen, dass Östrogen noch gut da ist. Mhm. Und wie fühlt sich das denn an? Viele von uns Frauen berichten dann von steigender Energie, man ist motivierter, man kann auch klarer denken, zumindest gefühlt, und hat auch eine strahlendere Haut und auch mehr Lust auf Aktivitäten, Sport und so weiter. Und diese Phase eignet sich jetzt, wenn man sich's aussuchen kann, auch für anspruchsvollere Projekte, neue Ideen. Man kann auch beim Sport ein bisschen mehr Gas geben. Das ist also ein guter Zeitpunkt auch, um mal was Neues zu etablieren, eine neue Routine zu entwickeln und auch mal, ja, wirklich vielleicht sein Leben umzukrempeln. Ist jetzt nicht so die Menstruationsphase geeignet, aber danach. Das ist so wirklich ein guter Startschuss.
Und wie können wir diese Frühlingsphase mit guter Ernährung unterstützen? Was sind da die richtigen Sachen?
Ich finde es so spannend, ne, dass wir auch mit dieser Folge uns jetzt so die einzelnen Phasen des Zyklus auseinandernehmen. Ich habe auch bei der Recherche jetzt zu heute gedacht, Mensch, diese Tipps hätte ich gerne auch schon als ganz junge Frau gehabt, ja. Weil ich einfach weiß aus der Erfahrung der Praxis, dass man mit kleinen Dingen, mit kleinen Hebeln so große Wirkung erreichen kann. Also Proteine sind beispielsweise sehr, sehr wichtig, damit der Follikel schön wachsen kann. Und der supportet ja immer der gute Proteinstatus, Reparatur und Aufbau, aber auch viel antioxidationsnährstoffreiches Lebensmittel im Portfolio, also Brokkoli, Beeren, Spinat und andere Blattgemüse liefern einfach viel davon. Ich bin aber auch ein Fan von fermentierten Lebensmitteln in dieser Zeit, vorausgesetzt natürlich, man verträgt es gut, also Sauerkraut, Kimchi oder auch ein Naturjoghurt. Denn, wie immer, ein gesunder Darm, der unterstützt die hormonelle Balance und auch die Verdauung. Übrigens kann man auch mit ballaststoffreichen Lebensmitteln, also Vollkornprodukten, Nüssen, Kernen, Samen oder auch Ballaststoffpulver, gibt es ja auch in verschiedensten Varianten, auch mehreren Komponenten, die man sich einfach in Joghurt oder in Quark oder sogar eine Suppe oder ich mache die sogar ins Pesto drunter, merkt keiner, schmeckt keiner, bringt neutral, aber dem Namen eine Menge, ja. So quasi wie die Freundin vom Pinienkern ist dann das Ballaststoffpulver im Pesto. So kann man so viel nebenbei an Gesundheit erschaffen. Und was auch interessant ist, in dieser Phase kann der Körper auch mit Kohlenhydraten ganz gut umgehen. Das heißt, auch zum Beispiel Süßkartoffeln, Quinoa, Amaranth, Buchweizen passen wunderbar in diese Phase. Man kommt da einfach auch wieder, wenn man jetzt ein Problem hat mit dem Gewicht, ist das auch ein ganz guter Zeitpunkt. Der Körper will einfach dann auch besser verstoffwechseln.
Damit wir dann eine gute Figur für den Sommer haben. Das ist die nächste Phase, die kommt.
So ungefähr.
Was für eine Überleitung.
Genau. Aber wir sind ja hier entspannt bei Dogfleck. Ja, genau.
Ja. Jetzt ist also der Sommer dran und das ist dann die Phase des Eisprungs.
Genau, und den nennen wir in der Medizin auch Ovulation. Und was passiert hier im Körper? Wir sind also vollkommen in der Mitte des Zyklus. Bei 28 Tagen ist das oft um Tag 12 bis 14. Individuell ist das unterschiedlich. Da springt die reife Eizelle aus dem Eierstock in den Eileiter hinein. Die hüpft da rein und ausgelöst wird dieser Sprung durch einen Hormonschub. Und das ist wirklich interessant. Manche Frauen berichten auch, dass sie diesen Moment wirklich spüren. Ne? Also sowas gibt's auch. Und das weibliche Hormon Östrogen verdoppelt sich und damit steigt auch zum Beispiel die Libido auf den Höhepunkt. Das heißt, man fühlt sich als Frau auch attraktiver, begehrenswerter, einfach auch ganz natürlich gewollt von der Natur, die natürlich weiß, haha, hier könnte was entstehen. Das heißt, Frauen sind in dieser Phase besonders kommunikativ und auch gut darin, soziale Beziehungen zu pflegen und sich natürlich auch in der Partnerschaft auf den Mann einzulassen oder auch offen für eine neue Beziehung zu sein. Ne, weil natürlicherweise wäre es möglich, dass da ein neuer Mensch entsteht. Das heißt, auch eine Paarbeziehung ist in dieser Phase eher in der besten Blüte und die Sexualhormone geben Vollgas. Anzeichen, die manche Frauen wirklich bemerken, ist dieses leichte Ziehen im Unterbauch, was ich anfangs genannt hatte, aber auch der Zervixschleim wird etwas klarer, klitschiger. Und was auch interessant ist, alle, die sich mit Kinderwunsch beschäftigt haben, auch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, was man, finde ich, viel früher thematisieren sollte und nicht erst mit Mitte, Ende 30, sondern Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, die wissen einfach auch, es handelt sich um die fruchtbarste Zeit im Zyklus. Und die ist einfach auch kurz vor und kurz nach dem Eisprung. Das heißt, wer wirklich sagt, ich möchte jetzt doch eine Familie gründen, der ist auch gut beraten, sich in diesen Tagen
viel Sex zu haben.
Ja, ja. Ja. Sonst wird's nichts, ne? Ja, nee, aber nee, dass man einfach auch mal dann sagt, ich guck mal, wo meine Tage da sind, ne? Und was auch ganz interessant ist, ich habe eher was von was so ein bisschen medizinisch eher unappetitlichem erzählt, hier Zervixschleim, ne? Das ist ganz wichtig, die Qualität des Zervixschleims, weil wenn der Schleim ein bisschen weniger klebrig ist, dann hilft es nämlich den Spermien in die Gebärmutter leichter zu kommen. Und der Schleim ist eben auch wie der Schleim im Magen-Darm-Trakt elementar wichtig, vom Körper gewünscht. Er ist ein Schutzinstrument, der auch in den Nebenhöhlen sitzt, der Schleim, der vor Bakterien und anderen Erregern schützt und sich deswegen auch konsequent vor den Muttermund setzt. Also das ist so unglaublich. Es ist so unglaublich, wie der menschliche Körper gebaut ist. Ich kann nur sagen, je länger ich mich mit dem Körper, dem Geist und auch diesen ganzen Zusammenhängen beschäftige, es ist für mich immer eigentlich nur noch mehr faszinierend. Also hier ist so quasi klar, ich mache den Weg frei, ich mache es hier ein bisschen leichter, damit das Spermium schön da durchschwimmen kann. Aber ungewünschte Gäste, bitte draußen bleiben. No way.
Ja, toll. Ja? Warum heißt das Cervix?
Cervix, der Name kommt direkt aus dem Lateinischen. Cervix heißt einfach Hals oder Nacken. Und deswegen wird in der Medizin der untere schmale Teil der Gebärmutter Cervix oder fachsprachlich Cervix uteri genannt. Der sieht nämlich aus wie ein Hals und er verbindet die Gebärmutter mit der Scheide. So kann man sich das ableiten.
Wieder was gelernt, ja. Und dieser Schleim kommt ja auch raus, teilweise dann während des Eisprungs, ne? Also wenn man dann nicht schwanger werden will oder das nicht plant, dann hat man den ja oft auch.
Den bekommt man zu Gesicht im Schlüpfer, genau. Ja, in der Unterhose, der kommt raus. Ja, kann man aber auch wunderbar interpretieren.
Ja.
Der Körper spricht ja mit uns und er ist einfach der allerbeste Freund.
Mhm. Wenn wir den Schleim zu Gesicht bekommen, dann sieht er ja auch immer unterschiedlich aus. Wie können wir den unterscheiden oder was sind da so Merkmale?
Also das ist in der Tat wichtig. Der verändert nämlich seine Farbe, Konsistenz und Menge eben hauptsächlich durch die Hormone im Zyklus. Da muss man sagen, das ist eigentlich völlig normal. Und auch, wie wir eben sagten, ein super Fruchtbarkeitsindikator. Und der Zervixschleim ist ja Teil des vaginalen Ausflusses, aber nicht dasselbe wie dieser normale Scheidenausfluss. Wie kann man das jetzt mal so interpretieren? Der klassische fruchtbare Zervixschleim, kurz vor dem Eisprung, ist sehr glitschig, spinnbar und der zieht so lange Fäden wie rohes Eiweiß. Mhm. Man hat also die höchste Fruchtbarkeitszeit und das Spermium kommt super durch, ja. Man sollte also nur zum Arzt, wenn man da Schmerzen hat, Brennen hat, irgendwas auffällig ist. Wenn der Zervixschleim weiß, cremig oder milchig ist, das ist in der ersten Zyklushälfte typisch, oder nach dem Eisprung, auch das ist dann völlig normal. Problematisch ist, wenn es klumpig wäre, krümelig ist und das alles auch juckt und brennt. Das ist ein Hinweis auf eine Candida-Infektion. Auch ein kleiner hellgelber Ton kann noch normal sein, zum Beispiel nach Luftkontakt. Solange das Ganze geruchlos ist und nicht eitrig, muss man da sich keine Sorgen machen. Aber wenn das stark gelb-grünlich ist oder mit einem fischigen Geruch, Schaum oder Schmerzen einhergeht, dann ist das schon ein Zeichen für eine potenzielle bakterielle Vaginose, also eine Scheideninfektion, oder auch für Trichomonaden. Also wenn das so ist, sollte man sich ärztlich vorstellen. Und wenn das so rosa-bräunlich wird, das kennen wir Frauen ja auch oft so kurz vor und nach der Periode. Meistens ist das ja ohne Schmerzen und ist auch häufig bei Zwischenblutungen in den Wechseljahren zum Beispiel. Kann auch bei Frauen mit Myomen der Fall sein. Und grün, gelbgrün und eitrig, das ist eigentlich immer ein Warnsignal. Also für eine Infektion, Chlamydien, Trichomonaden oder eine Geschlechtskrankheit. Also kann auch immer nur motivieren, wirklich sich beim Sex zu schützen, weil irgendwie, ja, finde ich das alles nicht so appetitlich, was man sich holen könnte. Ich meine, Kind muss dann anders gezeugt werden, aber das wäre so mein großer Tipp. Das heißt, die Farbe sagt bei diesem Schleim nicht alles aus. Man sollte immer auch Konsistenz, Geruch bedenken und auch die Symptome. Also wenn etwas brennt, Schmerz, juckt, ungewöhnlich viel ist, flüssig oder krümelig, dann zum Arzt. Und in der Schwangerschaft ist der Ausfluss meist stärker und etwas weißer und das ist in der Regel harmlos.
Okay, danke für dieses Update. Das war ein schönes Abbiegen.
Ja.
Ja, es ist ja ein spannendes Thema, ne? Das ist ja, also beschäftigt man sich ja eher weniger mit, obwohl es uns alle immer wieder, als Frauen zumindest, betrifft.
Ich finde es halt wichtig, dass man einfach viel, viel weiß, und auch in der medizinischen Ausbildung. Wir mussten zum Beispiel früher auch wirklich auch am Urin unserer Patienten riechen. Stuhlvisite, Urinvisite war in meiner Ausbildung als junge Ärztin noch Standard.
Ja, muss man nicht haben, ne?
Ganz anderes Thema. Ja, danach wolltest du nicht mehr so gleich Mittagessen gehen manchmal. Aber ich will nur sagen, man kann über diese Dinge, Geruch, Konsistenz, Aussehen, so viel ableiten. Und das dürfen sich auch gerade junge Menschen im Arztberuf nicht abtrainieren lassen, dass man sich dann nur noch auf Laborwerte oder nur noch aufs Gerät stürzt. Also Medizin mit allen Sinnen wahrnehmen ist auch ein Teil von Ganzheitlichkeit.
Wie ernähren wir uns in dieser Sommerphase am besten?
Genau, diese Phase ist ja die Phase der maximalen Energie und Hochleistung. Der Östrogenspiegel ist auf dem Höchststand. Das Testosteron steigt übrigens auch leicht an. Man fühlt sich also selbstbewusster und so weiter. Und die Ernährung sollte einfach auch diese Hochleistungsmöglichkeit unterstützen, ohne den Körper zu belasten. Also leichte, frische Mahlzeiten, viel Gemüse, viel Obst, hochwertige Proteine, gesunde Fette. Ich würde auch auf eine gute Versorgung mit Zink und Vitamin C setzen, weil Zink spielt eine Schlüsselrolle, nicht nur beim Immunsystem, sondern auch bei der Follikelreifung und der Gelbkörperbildung, also bei den ganzen hormonellen Dingen. Und gute Quellen sind zum Beispiel auch Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Rindfleisch, Zitrusfrüchte, Beeren, Brokkoli, Linsen, Paprika, wenn man das verträgt oder auch durch Substitution. Und ausreichend trinken ist ganz, ganz wichtig, mindestens 2,5 Liter, vielleicht auch sogar mehr, weil der Körper braucht sehr viel. Ich empfehle viel Wasser, vielleicht auch mit einem Schuss Zitrone und auch solche Kräutertees, zum Beispiel Frauenmantel und Himbeerblätter, sind ja so klassische Frauentees. Allein schon der Name erzählt das, sind sehr empfehlenswert. Und wenn man jetzt den Kinderwunsch pushen will, ich möchte, ja, das machen wir auch noch eine Folge dazu, aber ist jetzt nochmal umso wichtiger, exzellente Omega-3-Fettsäuren, denn die senken zum Beispiel auch das Risiko für Fehlgeburten. Vor allen Dingen auch bei polyzystischem Ovar-Syndrom, bei Endometriose ist einfach die Omega-3-Qualitätversorgung essentiell. Auch Q10 würde hier eine Rolle spielen. Und kurz gesagt, darf man sich in dieser Phase wirklich verwöhnen.
So, und an dieser Stelle verabschieden wir uns von Teil 1 und freuen uns, wenn ihr nächste Woche bei Teil 2 zur Frauengesundheit Zyklus verstehen wieder mit dabei seid.
Ich kann nur eins sagen, es wird dann nochmal richtig knisternd spannend und ich freue mich drauf. Macht was draus.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.